Haag plante den Brunch, der in einem Saal des Hotels Hay Adams stattfinden sollte, in allen Einzelheiten. Es gab Austern und Eier, Kaviar und Lachs, Champagner und Mimosas. Um 11 waren alle da, in legerer Kleidung, und tranken einen Champagner mit Orangensaft nach dem anderen. Er hatte den Eingeladenen versichert, die Zusammenkunft sei von größter Bedeutung und müsse vertraulich bleiben. Er habe den einzigen Zeugen gefunden, der ihnen dazu verhelfen könne, den Prozess zu gewinnen. Eingeladen waren ausschließlich die Anwälte von Phelans Kindern, denn die früheren Gattinnen hatten das Testament bisher nicht angefochten und schienen dazu auch nicht recht willens zu sein. Freilich war ihre juristische Position noch nicht besonders günstig, und Richter Wycliffe hatte einem ihrer Rechtsvertreter unter der Hand zu verstehen gegeben, dass eine leichtfertige Klage der früheren Gattinnen bei ihm kein geneigtes Ohr finden werde. Ob leichtfertig oder nicht, die Kinder jedenfalls hatten das Testament umgehend angefochten. Alle 6 hatten sich mit derselben Behauptung ins Getümmel gestürzt, dass Troy Phelan nicht bei klarem Verstand gewesen sei, als er sein letztes Testament unterschrieben hatte. Bei der Besprechung waren pro Nachkommen höchstens 2 Anwälte zugelassen, doch hatte man den Kanzleien empfohlen, sich möglichst auf einen zu beschränken. Haag war als einziger Vertreter von Rex gekommen und Wally Bright als einziger von Libigail. Ramble kannte ohnehin keinen anderen Anwalt als Yancey, Grit vertrat Mary Rose und Madame Langhorne, die einstige Juraprofessorin, war in Vertretung Ginas und Codys gekommen. Troy Jr. hatte seit dem Tod seines Vaters 4-mal die Kanzlei gewechselt. Seine neuesten Rechtsvertreter arbeiteten in einer Kanzlei mit 400 Anwälten. Sie hießen Hamber und Hamilton und stellten sich dem losen Bündnis der anderen vor. Haag schloss die Tür und wandte sich an die Versammelten. Er lieferte einen kurzen Abriss des Lebens von Markham Sneed, eines Mannes, mit dem er schon eine ganze Weile täglich zusammenkam. »Er hat 30 Jahre lang Mr. Phelans Diensten gestanden«, sagte er mit Nachdruck. »Vielleicht hat er ihm geholfen, das letzte Testament abzufassen. Vielleicht ist er bereit, auszusagen, dass der Alte dabei von allen guten Geistern verlassen war.« Diese Nachricht überraschte die Anwälte. Haag betrachtete eine Weile die erfreuten Gesichter in der Runde und sagte dann, »Vielleicht«, sagte aber auch aus, er habe von dem handschriftlichen Testament nichts gewusst und Mr. Phelan sei am Tag seines Todes bei völlig klarem Verstand gewesen. »Wie viel will er?« Wally Bright kam gleich zur Sache. 5 Millionen. 1/10 sofort, den Rest, nachdem der Vergleich geschlossen ist.« Der Betrag brachte die Anwälte nicht aus dem Konzept. Und dazu stand zu viel auf dem Spiel. Eigentlich fanden sie Sneeds Forderung eher bescheiden. »Unsere Mandanten haben das Geld natürlich nicht«, sagte Haag. »Falls wir also seine Aussage kaufen wollen, müssen wir es vorstrecken. Wir können für etwa $85.000 pro Erben ein Abkommen mit Mr. Sneed unterschreiben. Meiner festen Überzeugung nach wird er dann in einer Weise aussagen, die dafür sorgt, dass wir entweder den Prozess gewinnen oder eine Einigung erzwingen können.« Die Vermögensverhältnisse der Anwesenden waren äußerst unterschiedlich. Wally Brights Kanzleikonto war überzogen und er hatte Steuerrückstände. Am entgegengesetzten Ende des Spektrums befand sich die Kanzlei, in der Hamber und Hamilton arbeiten. In ihr gab es Partner, die jährlich mehr als 1 Million verdienten. »Wollen Sie damit sagen, wir sollen einen Zeugen dafür bezahlen, dass er die Unwahrheit sagt?«, fragte Hamilton. »Wir wissen nicht, ob es die Unwahrheit ist«, antwortete Haag. Er hatte auf jede Frage die richtige Antwort bereit. »Das weiß niemand. Er war mit Mr. Phelan allein. Weitere Zeugen gibt es nicht. Was auch immer Mr. Sneed sagt, ist die Wahrheit.« »Das kommt mir zweifelhaft vor«, sagte Hamber. »Haben Sie einen besseren Vorschlag?«, knurrte Grit, der seine 4. Mimosa trank. Als Mitarbeiter einer großen Kanzlei waren Hamber und Hamilton mit dem Schmutz der Straße bisher nicht in Berührung gekommen. »Ich weiß nicht recht, ob unser Mandant damit einverstanden wäre«, sagte Hamilton. »Ihr Mandant springt sofort darauf an«, sagte Haag. Es war fast ein Witz, dass jemand T.G. Phelan moralische Anwandlungen zutraute. »Wir kennen ihn besser als Sie. Die Frage ist eher, ob Sie da mitmachen wollen.« Wollen Sie damit andeuten, dass wir, die Anwälte, die 500.000 Dollar Anzahlung aufbringen?", fragte Hember im Ton tiefster Verachtung. "Genau das", sagte Haag. "Unsere Kanzlei würde derlei nie auch nur erwägen." "Dann wird er sich eine andere suchen", meldete sich Grid zu Wort. "Vergessen Sie nicht, dass Sie die vierte in einem Monat sind." In der Tat hatte Troy Jr. bereits gedroht, der Kanzlei das Mandat zu entziehen, also hörten die beiden schweigend mit an, was Haag zu sagen hatte. "Um die Peinlichkeit zu vermeiden, dass jeder von uns einen entsprechenden Betrag vorlegen muss, habe ich eine Bank ausfindig gemacht, die bereit ist, 500.000 Dollar auf ein Jahr zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen lediglich 6 Unterschriften dafür. Ich habe bereits unterschrieben." "Ich unterzeichne das verdammte Ding", sagte Bright in bester Macho-Manier. Er war furchtlos, weil er nichts zu verlieren hatte.
Ich will das noch einmal genau wissen", sagte Yancy. "Erst zahlen wir, dann redet Sneed. Ist das richtig?"
"Das ist richtig."
"Sollten wir uns nicht zuerst mal seine Version anhören?"
"Daran muss noch gefeilt werden. Das ist ja das Schöne an der Sache. Sobald wir ihn bezahlt haben, gehört er uns. Wir können seine Aussage entsprechend unseren Bedürfnissen hinbiegen. Vergessen Sie nicht, es gibt keine anderen Zeugen. Eventuell mit Ausnahme einer Sekretärin."
"Und was soll die kosten?" fragte Grid.
"Nichts. Die kriegen wir als Dreingabe." Madame Langhorne überraschte die anderen mit den Worten: "Ich werde meiner Kanzlei vorschlagen, dass wir uns dem Abkommen anschließen. Aber jeder muss darüber schweigen, wie ein Grab."
"Wie ein Grab", wiederholte Yancy. "So etwas könnte uns die Zulassung kosten. Außerdem würden wir, wenn es herauskäme, wahrscheinlich unter Anklage gestellt. Anstiftung zur Falschaussage ist eine Straftat."
"Sie haben das nicht richtig verstanden", sagte Grid. "Es kann keine Falschaussage geben. Was die Wahrheit ist, bestimmt Sneed und niemand außer ihm. Wenn er sagt, dass er bei der Abfassung des Testaments mitgewirkt hat und der Alte damals verrückt war, wer auf der Welt kann was dagegen sagen? Es ist einfach eine glänzende Gelegenheit. Ich unterschreibe."
"Dann sind wir schon 4, sagte Haag.
"Ich unterschreibe auch", sagte Yancy.
Hember und Hamilton waren unschlüssig. "Wir müssen das mit unserer Kanzlei abklären", sagte Hamilton schließlich.
"Müssen wir Sie daran erinnern, dass das hier vertraulich ist?", fragte Bright.
Es war nicht ohne Komik, dass der Straßenkämpfer aus den Abendkursen die Herausgeber juristischer Fachzeitschriften an die Standesrichtlinien erinnerte.
"Nein", sagte Hember, "das müssen Sie nicht."
Haag würde Rex anrufen, ihm die Sache schildern, worauf dieser seinen Bruder T.G. anrufen und ihm mitteilen würde, dass seine neuen Anwälte die Abmachung torpedierten. Binnen 48 Stunden wären Hember und Hamilton Schnee von gestern.